Esra Kapitel 4. Volk Israel ist nach 70 Jahren der Verbannung in Babylonien zurückgekommen unter dem Leiter Serubbabel und dem hohen Priester Jeschua. Und sie haben begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Und wir sind letztes Mal so weit gekommen bis zur Grundsteinlegung des Tempels. Und das war wichtig. Sie haben wirklich das praktiziert, was Jesus uns im Neuen Testament gesagt hat: Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird hinzugefügt werden. Und das haben sie zu Beginn getan. Sie haben den Tempel gebaut, zuallererst. Und interessanterweise von dem Tempel zuerst den Altar aufgebaut und haben begonnen zu opfern. Das war im Zentrum. Opfer, das Bild für das Kreuz, für das, was Jesus für uns getan hat, für das Evangelium. Das ist das Zentrum von allem. Er ist das Zentrum. Und sie haben ein Riesenfest gefeiert. Damit haben wir abgeschlossen letztes Mal. Und wie es so in unserem christlichen Leben auch ist, im geistlichen Leben, wenn wir vorangehen, wenn wir Reich Gottes bauen wollen, wenn wir etwas aufbauen im Namen Jesu, wenn wir Jesus groß machen, dann gibt es Widerstände. Das ist so. Wir sind in einem geistigen Kampf. Gott ist ehrlich genug, er lässt uns da nicht im Dunkeln. Und mal haben wir mehr Kampf, mal haben wir weniger, aber der Feind schläft nicht. Und damit können wir rechnen. Wenn wir ein Werk des Herrn beginnen oder einen Schritt im Glauben machen oder überhaupt, wenn du einfach nur ein Leben leben willst, was Gott hingegeben ist und was du Gott zur Verfügung stellst, dann kannst du mit Widerständen rechnen. Und so auch hier, im Kapitel 4, im Vers 1, die drei Kapitel, die wir heute durchnehmen, handeln von Widerstand, aber von Sieg trotz Widerstand. Sie werden diesen Tempel bauen. Und es wird Gott ehren. Aber es geht nicht ohne Kampf. So wie es auch in unserem Leben nie ohne Kampf abläuft. Vers 1. Als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Serubbabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr, und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. 2. Könige 17 ist die Stelle, die davon handelt. Wir haben sie schon durchgenommen. Ihr erinnert euch, als das Nordreich Israel verschleppt wurde durch die Assyrer, da haben die Assyrer andere Völker aus anderen Ländern, die sie erobert haben aus dem Nahen Osten, auch verschleppt und in dem Gebiet von Samaria, was die Hauptstadt damals war, in dem Gebiet von Israel angesiedelt. Und die haben sich vermischt mit der übrig gebliebenen einfachen Bevölkerung, die die Assyrer übrig gelassen haben, und wahrscheinlich auch später dann mit dem Südreich Juda, mit der Bevölkerung, die die Babylonier übrig gelassen haben. Und es ist so ein Mischvolk entstanden. Das sind so die Wurzeln der Samariter, die wir im Neuen Testament sehen. Samaria, das war dieses Mischvolk. Und in 2. Könige 17, da haben wir gelesen, dass diese Leute Götzendiener waren und dem Herrn nicht gefürchtet haben. Und dann sind da Löwen gekommen und haben begonnen, ein paar Leute aufzufressen. Und da haben die sich gedacht, waren ja Leute, die den Polytheismus angehangen haben. Die haben gedacht, jedes Land hat seinen eigenen Gott. Und die haben sich gedacht, oje, wir haben den Gott des Landes nicht geehrt, deswegen fressen uns die Löwen. Also müssen wir auch den Gottesdienst lernen, wie wir diesen Gott hier ehren sollen. Und der König von Assur hat einen Priester, der gefangen weggeführt war, zurückgeschickt, und er hat begonnen, dieses Volk zu lehren, wie sie den Herrn fürchten sollen, heißt es hier. Und die Leute, die haben so eine Mischreligion geschnitzt. Die haben ihre eigenen heidnischen Götzen gehabt und haben die angebetet mit allen Perversitäten und Traditionen, die sie da hatten. Und daneben bei hatten sie aber auch noch ihre Höhenheiligtümer für den Herrn und haben so ihren eigenen Gottesdienst für den Herrn gemacht. In Vers 32, in 2. Könige 17 heißt es, sie fürchteten auch den Herrn und machten sich aus ihrer Gesamtheit Höhenpriester, die für sie in den Höhenhäusern opferten. So fürchteten sie den Herrn und dienten zugleich ihren Göttern entsprechend dem Brauch der Nationen, aus denen man sie gefangen weggeführt hatte. Das ist die Situation hier. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Sie wollen sich dem Volk Israel oder genau gesagt den Juden anschließen und sagen, wir beten denselben Gott an wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Asahadons. Wirklich. Gott hat gesagt, es gibt einen Ort zum Opfern und es gibt bestimmte Leute, die das Opfer da bringen dürfen, und das sind die Priester. Wir haben gerade gelesen, die haben sich ihre eigenen Heiligtümer geschaffen, den Tempel gab es ja nicht mehr, und haben sich ihre eigenen Priester angestellt, die nicht Nachkommen Aarons waren. Also wir sehen schon, sie sagen, wir beten, wir suchen denselben Herrn wie ihr, wir beten ihn an, aber in Wahrheit tun sie ihr eigenes Ding. Und das ist eine Taktik des Feindes. Er versucht sich uns anzuschließen, versucht sich uns, ja, versucht uns zu Kompromissen zu verleiten. Wenn er sieht, da ist irgendwo ein Werk des Herrn, das geht voran, da wächst was, da tut sich was, oder jemand will für den Herrn vorangehen, wird Menschen, auch der Teufel benutzt Menschen, Menschen ihr Leben bringen, die sie versuchen zu Kompromissen zu verleiten. Und ich meine, kommt uns bekannt vor, oder? Wir beten doch alle denselben Gott an. Wir beten denselben Gott an wie ihr. Halt ein bisschen anders. Ich kann mich erinnern, als ich in der Bibelschule war, am Schloss Heroldeck, sind mal so zwei nette Menschen vorbeigekommen, war gerade in der Küche am Spülen, und die kamen rein und haben erzählt, ja, sie sind da von der Gemeinde hier ganz in der Nähe und hallo Geschwister und bla bla bla, und über kurz oder lang hat sich herausgestellt, das waren Zeugen Jehovas. Und haben gesagt, wir beten doch denselben Gott an wie ihr, wir glauben doch dasselbe wie ihr. Nee. Ich glaube an einen dreieinigen Gott, an den einen dreieinigen Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er in der zweiten Person des dreieinigen Gottes, Jesus Christus, Mensch geworden ist, ein perfektes Leben für uns gelebt hat, am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, am dritten Tage auferstanden ist. Das ist der Jesus, der Gott, an den ich glaube. Zeugen Jehovas glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Sie glauben nicht, dass Jesus oder zumindest der Christus gekreuzigt wurde. Es ist ein anderer Jesus, eine andere Religion. Oder Mormonen, die daherkommen und sagen, ja, wir sind Christen. Es ist ein anderer Jesus. Kompromisse. Oder Menschen sehen, dass du Gott nachfolgst, dass Gott dir Erfolg schenkt in dem, was du tust. Und sie sagen, hey, komm, das ist toll, schau auch, wir tun hier unser Ding, schließ dich mit uns zusammen, lass uns gemeinsame Sache machen. Und ihr wisst, ich habe ein großes Herz für den Leib Christi und für andere Gemeinden, für andere Konfessionen. Aber es kommen immer wieder Leute mal auf Besuch in die Gemeinde, die die besten Vorschläge haben nach dem Gottesdienst, wie wir unsere Sache ändern sollen. Weniger lang predigen und bisschen mehr das, bisschen mehr da Theater und bisschen mehr Show da. Und ich sage dann, hey, du bist herzlich eingeladen bei uns, aber das ist, was Gott uns gezeigt hat, das ist, was wir tun. Und wir wollen treu sein dem, was Gott uns gezeigt hat. Leib Christi ist groß. Es gibt so viele andere Gemeinden, die andere Schwerpunkte haben. Geh dorthin, wenn du dich dort wohlerfühlst. Und die beten den wahren Gott an, verstehe ich. Ich schmeiß die nicht ins selbe Boot wie Zeugen Jehovas oder andere Sekten. Die haben einen anderen Gott. Aber selbst wahre Geschwister haben manchmal andere Betonungen. Und Gott schenkt verschiedene Berufungen in unserem Leben. Gott schenkt verschiedene Berufungen und Schwerpunkte für verschiedene Gemeinden. Und wir wollen dem treu sein, was Gott uns gegeben hat. Aber es ist eine Taktik. Der Feind will uns ablenken und zu Kompromissen verleiten. Bibel ist eigentlich ganz klar, geht nicht unter ein Joch mit Ungläubigen. Auch das wird immer so eine Versuchung sein. Enge Geschäftsbeziehungen, wo du abhängig bist, Freundschaften, Ehe. Das sind Versuchungen, was wir ständig sehen, gerade bei jungen Leuten. Aber er ist doch so süß und er geht doch zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche. Er ist doch Christ, ne? Und das sind Dinge, die der Feind tut. Wenn er sieht, dass du geistig am Wachsen bist und dass du volle Sache mit Gott machen willst, schickt er dir vielleicht einen jungen Mann oder eine feste junge Frau über den Weg, die vielleicht ein bisschen religiös tut, aber die dich zurückhalten wird, weil sie nicht für Jesus brennt. Und sagt, komm, lass uns gemeinsame Sache machen, ich schließe mich dir an. Hey, wir beten doch denselben Gott an. Ich gehe doch in die Kirche einmal im Jahr. Ich bin doch getauft, ich bin doch Christ, oder? Kompromisse. Wir müssen vorsichtig sein, das ist eine Taktik des Feindes. Die Leiter der Juden hier waren auf der Hut, waren weise. Und im Vers 3 heißt es, da sagten Serubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Haben gesagt, nein, nein, wir setzen es um, was der Herr uns gezeigt hat. Wir werden uns nicht mit euch vermischen. Vielleicht war das der Anschlag. Die Rückkehrer waren verhältnismäßig kleine Gruppe. Die Samariter waren natürlich viel mehr. Vielleicht haben die sich gedacht, okay, wenn wir uns mit denen zusammentun, über kurz oder lang werden die aufgehen in unserem Volk und wir werden stärker sein und wir werden hier eine politische Einheit haben. Und die Leiter Israels haben gesagt, nein. Wir haben eine besondere Berufung als Volk Gottes. Wir müssen heilig bleiben. Heilig heißt abgesondert, abgesondert von der Welt. Wir müssen unserem Gott treu bleiben. Wir werden keine gemeinsame Sache machen mit diesen Götzendienern. Und das war sehr weise, dass sie das getan haben. Vers 4. Nächste Taktik. Da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Sie machten die Hände schlaff. Manchen Übersetzungen und moderneren Übersetzungen heißt es vielleicht, sie versuchten sie zu entmutigen. Das ist die Idee davon. Entmutigung. Das ist eine Taktik des Feindes. Entmutigung. Gott spricht zu deinem Herzen, er gibt dir Vision für etwas. Und kannst sicher sein, irgendwelche Leute werden kommen und sagen, das wird nie funktionieren. Das funktioniert nie. Und die Israeliten haben einen riesen Glaubensschritt getan, eigentlich. Ne? Weil sie waren ein kleines Völkchen, sie könnten jede Hand, die arbeitet, brauchen an diesem Werk. Und sie haben gesagt, nee, sondern wir machen das alleine. Hatten nicht die Ressourcen an Menschen, an Geld, an Material, aber sie haben dem Herrn vertraut. Und zwar Entmutigung. Machten die Hände schlaff, durch was immer sie das getan haben. Könnt ihr euch verschiedene Szenarien vorstellen. Ihr kennt das in eurem Leben, Entmutigung. Oder manchmal nicht mal Menschen, aber einfach, wo wir durch diese Zeiten gehen, wo wir uns entmutigt fühlen. Vielleicht enttäuschte Erwartungen. Wo wir denken, okay, ich mache was für den Herrn und wenn ich das angehe, dann wird es sofort Erweckung geben. Und der Herr sagt, nee, du musst erst noch ein paar Lektionen lernen. Lass uns da ein paar Jahre Zeit. Sei treu im Kleinen. Und der Feind flüstert zu dir und sagt, hey, du bist auf dem Holzweg. Du bist ein viel zu großer Sünder. Denkst du, Gott will dich gebrauchen? Was denkst du, wer du bist?
haben schon andere vor dir probiert. Und du willst jetzt es hier tun. Ich erinnere mich an Pastorenfreund aus Wien. Wien ist so bekannt als eines der Missionarsgräber irgendwo, weil ein bisschen harter Boden. Und viele, die versucht haben, Gemeinde zu gründen und wo es nicht geklappt hat. Ein Freund von mir, der hat wirklich durchgehalten und hat gesagt, wer sagt, dass Gott das nicht tun kann? Das war so seine Einstellung. Ich mochte das. Aber er hatte auch solche Erfahrungen der Entmutigung und wo Leute gesagt haben, hey komm, haben alles schon probiert, das klappt hier nicht, such dir einen anderen Ort, wo es fruchtbarer ist. Er hat gesagt, nee, ich weiß, Gott hat mich hierher gestellt. Und wer sagt, dass der Herr es nicht hier tun kann? Und hat eine wunderbare Gemeinde heute. Aber es geht nicht ohne Kampf. Sie machten die Hände des Volkes schlaff und schreckten sie vom Bauen ab. Bedrohung. Das ist auch was. Bedrohung. Hey, wenn du das machst, dann hättest du mir die Steuerbehörde oder den Sektenbeauftragten oder was immer auf den Hals. Schreckten sie vom Bauen ab. Furcht ist nie vom Herrn. Wahre Liebe treibt die Furcht aus, heißt es im 1. Johannesbrief. Das ist eine Taktik des Feindes. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst. Welt, der Feind ist schlau, um ihren Plan zunichte zu machen. Anwälte wahrscheinlich. Und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Und zwischen Kyros und Darius gab es noch zwei Könige, also eine ganz schön lange Zeit. Das ist so der Überblick. Ne? Das ist typisch hebräische Literatur. Zuerst wird es in einem Satz zusammengefasst, was abgeht, und dann werden die Details beschrieben. Und das sehen wir jetzt in dem nächsten Abschnitt. Aber das Prinzip, wir haben Widerstand. Wir sind in einem Kampf. Ihr merkt es und muss nur sagen, ich möchte im Gottesdienst gehen, Sonntagmorgen. Und alles Mögliche wird dazwischen kommen. Oder du willst stille Zeit machen und das Telefon läutet und irgendwer klingelt an der Haustür und das Frühstück kocht über. Alle möglichen Dinge passieren. Oder du willst in die Gemeinde fahren und plötzlich fühlst du dich voll so irritiert über die kleinsten Dinge und Familien fangen Streit an im Auto. Warum passiert das Sonntagmorgens? Oder du verpennst und denkst, oh, muss das gar nicht losfahren. Der Feind versucht alles, um uns abzuhalten, Jesus nachzufolgen und ja, geistlich aktiv zu sein. Manchmal fühle ich mich plötzlich total müde, bevor die Bibelstunde losgeht. Den ganzen Tag bin ich fit und dann plötzlich davor denke ich, oh, ich könnte jetzt gerade einschlafen. Feind versucht alles, um uns abzuhalten. Und wir dürfen uns halt abhalten lassen, nicht leicht klein beigeben. Und wir müssen damit rechnen, sonst werden wir überrascht werden. Jesus sagt, wachet und betet. Wachet und betet. Das ist wichtig, wir müssen bereit sein, wir müssen stark sein. Ständig, wir können uns keinen Durchhänger leisten. Wir müssen damit rechnen, mit Widerständen, das ist normal. Also lass dich nicht entmutigen von solchen Dingen. Das Tolle ist, dass es im Jakobusbrief heißt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Er wird fliehen. Er ist so einer, er nervt gerne, das ist so seine Persönlichkeit, so eine Nervensäge eigentlich. So viele kleine Dinge, einfach um dich zu nerven, um dich zu irritieren, um dich abzuhalten. Aber wenn du widerstehst, dann muss er fliehen. Dann zieht er weiter zu dem Nächsten. Er kann nicht überall gleichzeitig sein und seine Freunde auch nicht. Also widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Haltet durch, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, hat Jesus gesagt. Wir müssen durchstehen. Epheser 6. Steht in seiner Vollmacht. Nehmt die Rüstung. Und steht. Und jetzt ab Vers 6 haben wir so ein bisschen die Details, was hier passiert ist. Also wir hatten die Zusammenfassung in einem Vers, die über zig Jahre gehen, und dann haben wir so einige Episoden aus dieser Zeit. Und es ist ein bisschen verwirrend mit den Königen von Persien. Die hatten nämlich, je nach Dokumenten in den verschiedenen Ländern, verschiedenen Sprachen, wurden die Namen übersetzt, und man weiß heute teilweise nicht mehr, ist das ein Name oder ist das ein Titel von dem König und wer ist wer. Wir lesen im Vers 6: Und unter der Regierung des Ahasveros, am Anfang seiner Regierung, schrieben sie eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Lesen wir Vers 7 auch noch. Und in den Tagen Artasastas schrieben Bischlam, Mitredat, Tabeel und seine übrigen Gefährten an Artasasta, den König von Persien. Ich habe zwei unterschiedliche Meinungen gelesen, wer diese Könige sind. Die einen sagen, Ahasveros ist der König Xerxes und Artasasta ist der König Artaxerxes der Erste. Die haben allerdings erst später regiert, zur Zeit von Nehemia, also einige Jahre später, 60 Jahre, glaube ich, ungefähr später. Also es könnte sein, dass dieser Einschub hier, Rest vom Kapitel 4, ein Einschub ist, ein Beispiel von einer späteren Zeit. Und sie glauben das, weil in diesem Anklageschreiben werden sie den Juden vorwerfen, im Vers 12, dass sie in Jerusalem die Stadt wieder aufbauen und die Mauern ausbessern. Und das haben sie eigentlich erst zumindest als Bauprojekt, vielleicht haben sie teilweise schon damit begonnen vorher, aber als großes Projekt haben sie es erst unter Nehemia getan. Das ist die eine Sicht. Die zweite Sicht ist, es gibt zwischen Kyros, der den Befehl gegeben hat, dass sie zurückkehren in ihr Land, und Darius noch zwei Könige, die heißen Kambyses und Smerdis. Also wenn ihr Namen für eure Kids oder Enkelkids sucht. Und manche glauben, dass dieser Ahasveros der Kambyses war und der Artasastas das Smerdis. Und dass der Ahasveros, von dem wir hier lesen, nicht dasselbe ist wie der im Buch Esther, weil das war der Xerxes. Also wie auch immer. Also die einen sagen, das hier ist ein Einschub aus einer späteren Zeit, eigentlich einfach um zu illustrieren den Widerstand der Samariter, der Heiden gegen den Tempelbau und den Bau von Jerusalem. Und die anderen sagen, nee, es passt chronologisch in diese Zeit, und die übertreiben hier einfach ein bisschen in ihrem Anklageschreiben, um den König dazu zu bewegen, den Einhalt zu gebieten. Wie auch immer, wir müssen uns, glaube ich, nicht davon irritieren lassen. Der Text des Briefes aber war aramäisch geschrieben und übersetzt. Aramäisch, also der ganze Rest hier eigentlich bis ins Kapitel 7 ist jetzt auf Aramäisch geschrieben. Uns fällt das nicht auf, weil alles auf Deutsch übersetzt ist. Aber vorher war es Hebräisch, jetzt ist es Aramäisch. Der Befehlshaber Rehum und der Schreiber Shimshai schrieben einen Brief gegen Jerusalem an den König Artasasta mit folgendem Wortlaut. Dann stand da, wir, der Befehlshaber Rehum und der Schreiber Shimshai und ihre übrigen Gefährten, die Richter, die Gesandten, die Schreiber und die Verwalter, die Männer aus Erech, Babel und Susa, das sind die Männer aus Elam und die übrigen Nationen, die der Große und Erlauchte, Asinappa, wegführte, wahrscheinlich auch ein Titel oder vielleicht auch der Name des Vaters von den Asahadon, ist man sich auch nicht sicher. Und in den Städten Samarias und im übrigen Gebiet jenseits des Stromes wohnen ließ. Und nun, dies ist die Abschrift des Briefes, die sie an ihn sandten. An den König Artasasta, deine Knechte, die Männer jenseits des Stromes. Der Strom ist der Euphrat. Und nun, es sei dem König kund, dass die Juden, die von dir heraufgezogen sind, zu uns nach Jerusalem gekommen sind. Sie bauen die aufrührerische und böse Stadt wieder auf, sie vollenden die Mauern und bessern die Fundamente aus. War vielleicht eine Lüge, der Feind ist auch ein Lügner. Nun sei dem König kund, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, dann werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben und das wird schließlich die Könige schädigen. Weil wir nun das Salz des Palastes essen, auf gut Deutsch vom König ernährt werden, und es uns nicht geziemt, die Bloßstellung des Königs mit anzusehen, Schleim, 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 deswegen senden wir hin und teilen es dem König mit, damit man in dem Buch der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche. Und du wirst in dem Buch der Denkwürdigkeiten finden und erkennen, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt gewesen ist, die Könige und Länder geschädigt hat und dass man von den Tagen der Vorzeit her Empörung darin gestiftet hat. Deshalb ist diese Stadt zerstört worden. Wir teilen dem König mit, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, wirst du infolge davon im Gebiet jenseits des Stromes keinen Anteil mehr haben. Also wenn die Stadt wieder gebaut ist, dann fühlen sie sich wieder stark, dann werden sie wieder rebellieren und dann hast du ein Problem. Das ist, was sie sagen. So eine Vermischung zwischen Wahrheiten und Halbwahrheiten. Wir sehen hier Verdammnis, auch eine beliebte Strategie des Feindes, weil das stimmt, in der Vergangenheit waren sie rebellisch und waren eine böse Stadt. Deswegen hat der Herr sie in die Verbannung geführt, um ihr Herz zu reinigen, um sie zu züchtigen. Und das war wahr, aber sie sind gereinigt worden und sie sind wieder zurück. Und der Herr beginnt ein neues Werk. Und das ist eine Taktik des Teufels in unserem Leben. Verdammnis. Dinge, die du falsch gemacht hast oder gesündigt hast in der Vergangenheit. Und er erinnert dich dran und sagt, hey, du willst dem Herrn dienen? Guck mal, er klagt uns an. Er ist der Ankläger, der Verkläger der Brüder, heißt im Neuen Testament. Aber wir wissen, wir haben einen Hohenpriester beim Vater Jesus Christus, der für uns eintritt. Und er sagt, ich habe bezahlt für diese Schuld. Und wir sind heute nicht mehr Sünder, wir sind Heilige. Und daran können wir den Teufel erinnern, wenn er uns verdammen will. Mit Sünden aus der Vergangenheit. Jesus überführt uns, wenn wir sündigen. Der Heilige Geist überführt uns. Das heißt, er klopft an unser Herz und sagt, hey, du musst Buße tun, das war falsch. Geh zu Jesus, da ist Vergebung. Der Feind verdammt uns. Da ist ein Unterschied. Er sagt, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du hast dich disqualifiziert, er will dich nicht mehr gebrauchen. Du bist ein Loser. Er versucht uns von Jesus wegzutreiben, nicht zu Jesus hinzutreiben. Jesus sagt, ich vergebe dir, geh hin, sündige nicht mehr. Der Teufel verdammt uns. Auch eine seiner Taktiken. Folgende Antwort sandte der König an den Befehlshaber Rehum, den Schreiber Shimshai und ihre übrigen Gefährten in Samaria und im übrigen Gebiet jenseits des Stromes wohnend in Friedensgruß. Und nun der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist Stück für Stück vor mir gelesen worden und von mir ist Befehl gegeben worden und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von den Tagen der Vorzeit an gegen die Könige erhoben haben und dass Aufruhr und Empörung in ihr gestiftet worden sind. Und mächtige Könige hat es zu Jerusalem gegeben, David und Salomo, die haben über alles geherrscht, was jenseits des Stromes ist, und Steuern und Abgaben und Zoll wurde ihnen gegeben. Nun geht Befehl, diesen Männern Einhalt zu gebieten. Diese Stadt soll nicht wieder aufgebaut werden, bis von mir Befehl gegeben wird. Und hütet euch, hierin eine Nachlässigkeit zu begehen. Warum soll ein großer Schaden zum Nachteil des Königs entstehen? Ab dann die Abschrift des Briefes des Königs Artasaster vor Rehum und dem Schreiber Shimshai und ihren Gefährten gelesen worden war, gingen sie in Eile nach Jerusalem zu den Juden und geboten ihnen mit Waffengewalt Einhalt. Sie haben sich gefreut über diesen Befehl. Damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Ungefähr 15 Jahre lang. Die Israeliten haben sich einschüchtern lassen. Und wenn wir in den Propheten Haggai und Zacharia lesen, wissen wir, dass ihnen vielleicht gar nicht so unwillkommen war, die Gelegenheit, weil sie eigentlich falsche Prioritäten hatten in ihrem Leben. Sie wollten eigentlich zuerst ihre eigenen Häuser aufbauen, sowieso, bevor sie am Tempel bauen. Nicht das Reich Gottes zuerst suchen, sondern ihr eigenes Haus bauen, eigenen Wohlstand, eigene Bequemlichkeit. Und jetzt kommt der Befehl und sie gebieten Einhalt und okay, 15 Jahre lang ruht das Werk des Herrn. Lasst euch nicht einschüchtern. Lasst nicht euer Fleisch hier durch solche Argumente des Feindes die Oberhand kriegen. Ne? Ich meine, es ist immer so, wenn, sagen wir, du willst rausgehen, evangelisieren auf die Straße. Ich fühle mich nie danach. Ich fühle mich eigentlich immer danach, daheim zu bleiben. Und es ist leicht, irgendwelche Entschuldigungen oder Ausreden zu finden. Ich will es sowieso nicht tun und da gibt es eine Gelegenheit. Also tue ich es nicht. Oder was immer Gott dir aufs Herz gelegt hat. Unsere eigene Bequemlichkeit, auch die kann ein Feind sein. Feind hakt in diesen Dingen ein, in unseren Schwächen. Kapitel 5, Vers 1. Und der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Idos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Jude und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israel, der über ihnen war. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Also nur die Leiter fingen hier nach 15 Jahren wieder an zu bauen. Und ich mag das an den Propheten, das waren nicht irgendwie so geistig abgehobene Männer, die gesagt haben, hey, wir schweben über den Wolken und wir haben Offenbarungen von Gott und ihr baut, ihr setzt es um. Unsere Vision, nee, die haben selber Hand angelegt, waren praktische Männer. Und so ist es richtig, das geht Hand in Hand. Ich kann mich an einen jungen Mann erinnern, weiß nicht, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich nicht mehr, der kurz mal Praktikum bei uns gemacht hat. Und er war so übergeistlich, dass er da saß und mit seiner Bibel Augen geschlossen und angeblich stille Zeit gehalten hat, während alle anderen um ihn gearbeitet haben. War ein voller Sack, auf gut Deutsch. Aber hat eine wunderbare geistliche Ausrede gefunden. Und naja, musste ihn ein bisschen motivieren. Schlag vielleicht mal auf, Zacharja. Oder eigentlich Habakuk. Habakuk war 2 Monate früher dran als Zacharja. Was sage ich? Habakuk, Haggai natürlich, nicht Habakuk. Ich habe gerade Habakuk aufgeschlagen beim Blättern. Haggai. Ich lese hier ab Vers 2, so spricht der Herr, der Herrscher, an dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Seht ihr, das war ihre Einstellung. Ist ja okay, das Haus zu bauen, aber die Zeit ist noch nicht da. Wir haben Wichtigeres zu tun, ihre Prioritäten waren falsch. Ich muss erst nochmal Karriere machen und ich muss erst nochmal Geld verdienen für meinen Mercedes und meine Villa bauen. Und dann, irgendwann, wenn ich in der Rente bin, dann diene ich dem Herrn. Dann habe ich eine Vision für das Reich Gottes. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Und nun, so spricht der Herr, der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Es hält nicht. Das ist die Erfahrung, wenn wir nicht Gottes Reich zuerst suchen, sondern andere Dinge wichtiger nehmen. Vielleicht in Materialismus verfallen, sagen, ah, ich muss keinen Zehnten geben, ich muss dem Herrn nichts geben und am Ende bleibt dir nichts über. Und irgendwie umgekehrt, wenn du treu bist in diesen Dingen, hast du immer genug, obwohl du manchmal vielleicht gar nicht weißt, woher. Mir geht's oft so. Oder wenn du denkst, ich habe keine Zeit, dem Herrn zu dienen. Und irgendwie scheint die Zeit wegzufliegen. Und wenn du einen Punkt machst, dem Herrn zu dienen, irgendwie ist dann doch noch Zeit und du kriegst alles gebacken, was du sonst noch machen willst. Und ihr esst, werdet aber nicht satt, sagt er. Und ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Und ihr kleidet euch, aber es wird euch nicht warm. weil er falsche Prioritäten hat. Der Herr segnet es nicht, wenn ihr eure eigenen Häuser baut. Diese Dinge, die ihr hier verfolgt, deine Karriere, dein Materialismus, deine Ziele, deine Pläne. Irgendwie liegt kein Segen drauf. Du mühst dich ab, aber es kommt nichts dabei raus. Und so spricht der Herr, der Herrscher, in Vers 7, richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Tempel ist damit gemeint. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Und dann spricht er weiter, wenn ihr das tut, dann werde ich den Tau nicht zurückhalten und eure Speicher werden voll sein und der Wein wird in Fülle fließen. Ich werde alles andere segnen. Wie gesagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und ihr werdet reich sein und nimmer hungrig in eurer Seele und nimmer durstig. Sondern werdet ihr leben, wie der Herr euch gebraucht. Und es wird begeisternd sein. Das war der Prophet Haggai. Der war ein sehr direkter Kerl. Vielleicht ein bisschen grob in manchen Dingen, aber der hat gesagt, so wie es ist, Leute, kick in den Hintern. Auf geht's, es wird Zeit, das Haus zu bauen. Ihr habt falsche Prioritäten. Der Prophet Zacharja ist ein bisschen später aufgetreten. Und er war mehr so ein bisschen der Ermutiger. Der versucht hat, das Volk geistlich aufzubauen. Sagt zum Beispiel in Zacharja 1, Vers 16, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt, mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr, der Herrscher an. Es wird passieren. Er spricht viel über den Messias, das, was Gott noch vorhat mit der Nation. Er ermutigt Zerubabel persönlich, wo der diesen ganzen Stutthaufen ansieht in Jerusalem. Und er sagt, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, an den Leiter. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher an. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel werde zur Ebene. Und er sagt, ihr werdet euch freuen. Verachtet nicht den Tag der kleinen Dinge. Seid treu in der Kraft des Herrn. Der Geist des Herrn wird es machen. Ermutigt. Wir brauchen beide Arten von Propheten. Wir brauchen Leute, die sagen, hey komm, es ist gut mit deinem Selbstmitleid, steh auf, tu was, sei beschäftigt am Haus des Herrn, am Werk des Herrn, werd aktiv, die uns ein bisschen in den Hintern treten, manchmal uns korrigieren und dann brauchst du natürlich Ermutige, die sagen, hey komm, der Herr ist mit dir, das musst du nicht aus eigener Kraft tun, sein Geist ist mit dir, er wird dich stärken. Hier ist eine Verheißung. Zurück nach Esra. Also sie werden ermutigt von den Propheten und die Propheten und die Leiter fangen an zu bauen. Vers 3, zur selben Zeit kam in Tattenai, der Verwalter jenseits des Stromes. Der wurde übrigens auch in so nahöstlichen Dokumenten gefunden. Der war tatsächlich einer der Verwalter in dieser Gegend. Also es gibt außerbiblische Funde, wo dessen Name erwähnt wird. Und Schetar, Bosnai und ihre Gefährten zu ihnen und sprachen so zu ihnen, wer hat euch den Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten sie zu ihnen, was sind die Namen der Männer, die diesen Bau ausführen? Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, dass man ihnen nicht Einhalt gebot, bis ein Bericht an Darius gelangte und man dann einen Brief darüber zurückschickte. Also, nächste König, Zeit ist vergangen. Und der Herr schenkt ihnen Gnade. Bürokratie ist langsam, bis der Bote dann nach Persien läuft oder reitet und die dann irgendwo in ihren Archiven die richtige Schriftrolle findet, mit dem Befehl und wieder zurück ist, da vergeht viel Zeit. Das heißt, das Auge ihres Gottes war mit ihnen. Zweite Chronik, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist, was hier abgeht. Gott ist mit ihnen. Und weil es schon relativ spät ist, lese ich den nächsten Abschnitt hier nicht. Ihr könnt den Brief selber lesen. Sie schreiben den König im Prinzip die ganze Situation. Im Gegensatz zu dem ersten Brief nicht verleumderisch, sondern sind einfach die Verwalter, die wollen herausfinden, ob das wahr ist und sagen, forsch nach, König, in deinen Archiven, ob der Vorgänger König Kyros, Vorgänger, wenn man es genau sagen will, Kyros, ob der wirklich diesen Befehl gegeben hat. Und im Kapitel 6, Vers 1 darauf erließ der König Darius einen Befehl und man forschte in Babel nach dem Urkundenhaus, wo man die Schätze niederlegte. Und dieser Befehl, den wir schon gelesen haben, wurde gefunden. Und in Vers 6 lesen wir: Nun denn, Tattenai, Verwalter jenseits des Stromes, Shetar, Bosnai und eure Gefährten, die persischen Beamten jenseits des Stromes, haltet euch fern von dort. Lasst die Arbeit an diesem Haus Gottes, dem Verwalter der Juden und den Ältesten der Juden, frei Hand. Sie sollen dieses Haus an seiner Stätte wieder aufbauen. Und von mir wird Befehl dafür gegeben, wie ihr mit diesen Ältesten der Juden verfahren sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. So sollen von den Gütern des Königs aus der Steuer der Provinz jenseits des Stromes diesen Männern die Ausgaben pünktlich bezahlt werden, um sie nicht aufzuhalten. König Kyros hat gesagt, er wird sie versorgen. Und auch jetzt der König Darius gibt diesen Befehl. Will es nicht aus seiner eigenen Königskasse bezahlen, sagt die Provinz selber, die von den Steuern. Die Verwalter, die hier nachgefragt haben, die müssen selber Steuern einheben und die Juden versorgen mit allem, was sie brauchen. Also, das, was der Feind zum Bösen beabsichtigt, verwendet Gott zum Guten. Er dreht es einfach um. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott verwendet jetzt die Feinde, um das Volk Israel zu versorgen. Und im Vers 11, wer diesen Befehl übertritt, aus dessen Haus soll ein Balken herausgerissen werden und er soll als Gepfählter daran geschlagen werden. Und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Also ziemlich stark hier mit Nachdruck. Ich erwarte, dass es passiert, sonst setzt was. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze jeden König und jedes Volk nieder, die ihre Hand ausstrecken, diesen Erlass zu übertreten, um dieses Haus Gottes zu zerstören, das in Jerusalem ist. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben, gewissenhaft soll er ausgeführt werden. Sie ermutigt, das Haus zu bauen und für ihn zu beten. Das war so die Philosophie. Dass auch diese Götter, so haben die gedacht, dieser Nationen, die sie erobert haben, ihnen wohlgesonnen sind und sie weiter an der Macht bleiben dürfen. Vers 13, darauf verhielten sich Tattenai, der Verwalter der Provinz jenseits des Stroms, Shetar Bosnai und ihre Gefährten entsprechend dem Befehl, den der König Darius gesandt hatte, und handelte gewissenhaft danach. So bauten die Ältesten der Juden, und sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung Haggais, des Propheten, und Zacharias, des Sohnes Iddos, und sie bauten und vollendeten das Gebäude nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und Darius und Adasaster, des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde fertig bis zum dritten Tag des Monats Adar, das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Also sie haben etwa 4 Jahre dran gebaut. Und die Söhne Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Söhne der Weggeführten feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere dar, 200 Widder, 400 Lämmer und als Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Und sie stellten die Priester nach ihren Gruppen auf und die Leviten nach ihren Abteilungen zum Dienst Gottes in Jerusalem nach der Vorschrift des Buches des Mose. Also wieder ein großes Einweihungsfest, nichts im Vergleich zu dem, was der Salomo geschlachtet hat, als sie den ersten Tempel eingeweiht haben. Aber nichtsdestotrotz ein großes Fest. Vers 19, und die Söhne der Weggeführten bereiteten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann. Das war wichtig, sie hatten Einheit. Sie waren alle rein. Abgesondert für den Herrn, das ist wie wir sein sollen. Und sie schlachteten das Passa für alle Söhne der Weggeführten und für ihre Brüder, die Priester und für sich selbst. So aßen die Söhne Israel, die aus der Wegführung zurückgekehrt waren, das Passa, so wie jeder, der sich von der Unreinheit der Nationen des Landes zu ihnen abgesondert hatte, um den Herrn, Gott Israels, zu suchen. Und sie begingen das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. Das hing direkt mit dem Passafest zusammen. Denn der Herr hatte sie froh gemacht und ihnen das Herz des Königs von Assur zugewandt, ihre Hände bei der Arbeit am Haus Gottes, des Gottes Israels, zu stärken. Also, sie sind widerstanden, sie haben nicht aufgegeben und der Feind musste fliehen. Sie sind siegreich, sie sind erfolgreich gewesen. Und als Dank feiern sie auch wieder das Passafest. Ihre Erlösung, das ist, was Passa ist. Sie feiern ihre Erlösung und danken ihrem Herrn. Wie ist es mit dir? Bist du standhaft? Folgst du dem nach, wozu Gott dich berufen hat? Suchst du zuerst Gottes Reich oder hast du dich ablenken lassen? Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du stärker bist als alle Widerstände. Und Herr, in unserem Leben, wir wissen, wir sind nicht auf Urlaub hier, sondern eigentlich nur auf der Durchreise und wir sind in einem Kampf. Herr, stärke uns, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht bequem oder nachlässig werden, dass wir nicht die Sicht verlieren für dein Reich und nur mehr uns selbst und unser Haus, unsere kleine Familie oder unser Geschäft, Dinge, die uns wichtig sind, sehen, Herr, sondern dass wir wirklich sehen, was du tun willst, wie wir Reich Gottes bauen können. Und Herr, wir können das im Alltag bauen, wo immer wir sind. Wo immer wir dich an erste Stelle setzen und es für dich tun, bauen wir Reich Gottes. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns diese geistige Sicht gibst für unser Leben. Und ich danke dir, dass du mit uns bist, Herr Jesus, dass du unser hoher Priester bist, der für uns eintritt. Dass es keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Christus Jesus sind. Dass wir uns nicht zurückhalten lassen müssen und verdammen lassen müssen durch Sünden der Vergangenheit. Und dass wir uns nicht entmutigen lassen müssen. Jesus, wir sind ermutigt, weil du uns neu daran erinnerst, dass du mit uns bist. Und dass dein Auge auf uns ist und du hast den Sieg schon errungen, Herr. So bitte ich um deine Stärkung und deine Zurüstung für jeden Einzelnen von uns, dort, wo du uns hingestellt hast, für den Dienst, den du uns gegeben hast. In Jesu Namen. Amen. Was hat euch angesprochen? Habt ihr noch was, was ihr weitergeben wollt? Vielleicht habe ich es verwechselt. Ist es im 1. Johannesbrief? Ich höre mal. Ich gucke gerade mal nach. Jakobus 4 muss es sein, ne? Jakobus 4, Vers 7. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen.
Unterwerft euch nun Gott, steht bei mir. Widersteht aber dem Teufel, der wird von euch fliehen. Ja. Ich denke, wenn wir uns Gott nicht unterwerfen, in dem Sinne, dass wir Gott gehorchen, dann werden wir irgendwann auf den Türen haben und der Teufel wird Anrecht haben und wir können gar nicht widerstehen und er wird nicht fliehen. Und ich glaube, dieses, ich stelle mich hin und entscheide mich jetzt, diese Sünde nicht mehr zu begehen, ich glaube, für mich ist das der falsche Ansatz.
Nee, das kannst du eh vergessen, das funktioniert nicht. Da wollte ich auch nicht sagen, ich hoffe, das kam jetzt auch rüber. Ich habe jetzt nicht an einzelne Sünden gedacht, eher so an, wir gehen voran für den Herrn und es kommen Widerstände, dass wir uns nicht abhalten lassen. In dem, das war so mein Gedanke. Aber ich meine, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn wir uns Gott unterwerfen, ist ein sehr guter Punkt. Ja. Danke, Tanja.
Ich danke dir, weil du jemand bist, der einen für gutes Schwimmen lobt, wenn man gerade beim Segeln gekentert ist.
Was ich gut finde, ist diese, ja, man denkt immer, ich denke immer, wir denken zu kurz, wir denken immer an Zeitpunkten. Und wenn ich das so lese, das sind ja Jahre, die über die sich ein Ton erstreckt. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass gelingt, uns aufzuhalten, das Land ins Getriebe zu streuen, aber letztendlich kann er das Ziel mit verhindern.
Ja.
Also der Tempel wurde gebaut, auch wenn es ein paar Jahre Verzögerung gab. Und diese Entmutigung, ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt verkehrt bin, diese Entmutigung, die da auch mit drin war, die kam sogar aus den eigenen Reihen, wenn ich mich richtig erinnere. Da waren nämlich die, die geheult haben, die gesagt haben, das ist so ein vergammelter Tempel, ja, wenn wir den ersten gekannt haben, der war ja viel schöner und der ist ja so, so klein und so mickrig. Also diese Entmutigung kann durchaus auch aus den eigenen Reihen kommen.
Haben wir letztes Mal gesehen, ne? Die 80-jährigen Knacker, die da geheult haben. Oh,
es war
gute alte Zeit, war viel besser, ja, das ist direkt davor.
Ja, genau.
Ja. Aber es ist ein guter Punkt, Gabi, das wäre auch eine Anwendung, die wir daraus ziehen könnten.
Ja.
So, dass es mal auch mal länger dauern kann. Ne? Sei treu in den kleinen Dingen, in den kleinen Anfängen. Wir denken uns immer so instant Segen, instant Erfolg und manchmal dauert es einfach.
Ja, Jahrzehnte.
Ja.
Ich setze da